Hallo und guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Nach einer langen Sommerpause ist er wieder zurück, der Wachsaal, pünktlich zum Welttag der mentalen Gesundheit 2025. Ich habe in den letzten Monaten sehr erfolgreich und mit Zufriedenheit und Dank eine Reihe von GesprächspartnerInnen für diesen Podcast gewinnen können. Und niemand musste sich in den Wachsaal bemühen. Nein, der Wachsaal war unterwegs auf Hausbesuche. Den Auftakt heute macht Thomas Bock. Er ist psychologischer Psychotherapeut, war langjährig in leitender Funktion an der Uniklinik für Psychiatrie und Psychotherapie Hamburg-Eppendorf. Unter anderem hatte er die Leitung einer Spezialambulanz für Psychosen und bipolare Störungen sowie einer Krisentagesklinik. Er ist aber vor allem Mitbegründer der Psychose-Seminare zusammen mit Dorothea Buck, sowie diverser triologischer Projekte in Versorgung, Lehre und Forschung und gilt als der Vater des Trialogs. Ich durfte mit ihm in den Räumen des Psychiatrieverlags in Köln sprechen. Vielen Dank an die Kolleginnen dort. Ihr könnt euch vielleicht vorstellen, dass es viel zu bereden gab. Aktuell kommentierte er eindeutig die unwürdige Debatte über ein Melderegister für Menschen mit psychischen Erkrankungen und machte sehr deutlich, an welchen Hilfen es wirklich mangelt. Wir behandeln ausführlich das Thema Trialog und die Frage, wo steckt die Reform der deutschen Psychiatrie derzeit und wie soll sie weiterentwickelt werden. Thomas Bock unterstreicht aber auch, wie wichtig er die Fundamentalkritik des Bundesverbandes der Psychiatrieerfahrenen hält. Ich persönlich finde den Teil unseres Gesprächs über seine Definition zur Psychosefähigkeit des Menschen sehr spannend und wo er hervorhebt, wie menschenverbindend unsere Fähigkeit ist, irritierbar zu sein. Am Ende des Gesprächs werdet ihr mitgenommen zu einem Fazit über die Reformbewegung der Psychiatrie, die Bedeutung von Musik in seinem Leben und eine, zumindest für mich, überraschende Neuigkeit, was seine Herkunft betrifft. Hört dann jetzt rein ins Gespräch. Ich wünsche euch viel Vergnügen.
Und umso wichtiger ist deutlich zu machen, auch Menschen, die psychotisch werden, sind Menschen. Auch Menschen, die die Realität im Moment verändert wahrnehmen, tun etwas, was Menschen möglich ist. Mhm. Auch da gilt es, nicht nur pathologisch zu gucken, sondern auch zu sagen, wir Menschen sind nun mal keine Instinktwesen, die sicher durch das Leben gehen, sondern wir sind irritierbar. Wir können an uns zweifeln und verzweifeln. Wir können über uns hinausdenken und uns dabei auch verlieren. Dadurch sind wir religionsfähig, aber auch psychosefähig. Also deutlich zu machen, psychotisch zu werden, passiert nicht nur anderen, sondern seine Grenzen zu verlieren, kann jedem passieren. Die Frage ist nur, ab wann.
Ja. Der Wachsaal ist heute wieder mal unterwegs. Wir dürfen hier Gast sein im Psychiatrieverlag in Köln. Sitzen hier im kleinen Büro, sehr warm noch. Zu Gast, und das ist ja hier der eigentliche Grund, weswegen wir hier sind, ist Thomas Bock. Du hast dich mal vorgestellt, ja, mein Name ist Thomas Bock. Ich bin Rentner aus Hamburg. Und das hat mich sehr beeindruckt, weil mehr an Understatement geht ja eigentlich nicht. Obwohl Rentner sein ja auch schon eine Leistung ist. Du bist natürlich jemand, der besonders für diesen triologischen Blick in der Sozialpsychiatrie steht, aber ja auch ein Urgestein, so müssen wir uns jetzt leider ja immer auch wieder mal nennen lassen, aus der Sozialpsychiatrie, aus der Reformbewegung von Anfang an dabei. Wir haben auch auf vielen Tagungen uns sicherlich hier und da mal begegnet über die Jahrzehnte, aber eben auch noch nie jetzt so gesprochen oder wie wir jetzt hier miteinander ins Gespräch kommen, hoffentlich. Du hast also, gilt so als Vater des Trialogs, du hast Psychose-Seminare zusammen mit Dorothea Buck, ich sag mal, erfunden, entworfen und hast auch so, das beeindruckt mich immer, auch so in einer besonderen Weise nochmal versucht ist eigentlich zu negativ. Du hast es gemacht, Menschen mit Psychosen ja anders zu beschreiben, als man das üblicherweise kennt. Und da kommen wir gleich auch nochmal genauer drauf zu sprechen. Wie gesagt, es gäbe jetzt noch viele Aspekte, die ich in so einer Vorstellung die er zuschreiben könnte, eine Menge an Veröffentlichungen. Ich werde auch in die Shownotes von dem Podcast einige Links und einige Hinweise einflechten, aber eben auch nochmal hinweisen auf deinen Videovortragsreihe Bock auf, so heißt sie. Erstmal herzlich
Bock willkommen. Dialog.
Bock auf Dialog, so, ja. Okay, also erstmal herzlich willkommen, Thomas, und ich freue mich, dass wir hier zusammensitzen.
Ja, also es war mein großes Glück, dass ich Dorothea Buck früh in meinem Berufsleben kennengelernt habe. Da war sie immerhin schon so alt, wie ich jetzt bin. Aber da sie über 100 geworden ist, haben wir 30 Jahre lang Zeit gehabt, zusammenzuarbeiten. Mhm. Und das hat mich sehr bewegt, befruchtet. Und daraus ist das Psychoseminar und verschiedene triologische Projekte entstanden. Und das hat auch meine Denkweise geprägt. Also der Trialog hat mir beigebracht, auf Menschen mit Psychosen oder auch mit anderen Störungen nicht nur pathologisch zu gucken, sondern auch anthropologisch zu gucken. Also nicht nur, was ist fremd, anders, normabweichend, sondern auch, was ist eigentlich zutiefst menschlich, was gehört zu uns, wenn auch unterschiedlich ausgeprägt. Also dieser Blick auf das Kontinuum zwischen gesund und krank, das kommt aus dem Trialog und gehört zu dem Trialog.
Ja, nochmal wichtig, ja. Bevor wir jetzt so in den Reformprozess und deine Gedanken dazu einsteigen, möchte ich gerne auf die aktuelle Debatte, politische Debatte eingehen, die im Moment wieder mal geführt wird. Ich drücke es mal höflich aus. Es geht darum, wie gezielt gesammelte Informationen und Daten über Menschen mit psychischen Erkrankungen, und jetzt kommt ein Zitat, denen ein Gefährdungspotenzial unterstellt wird, denn rechtssicher und unter Einhaltung von Datenschutz zwischen Gesundheit, Sozialverwaltung und Sicherheitsbehörden ausgetauscht werden kann. So ist es zuletzt am 12. Juni, habe ich gelesen, in der Gesundheitsministerkonferenz formuliert worden. Und dieses ganze Thema ist dann nochmal delegiert worden, um zu prüfen, wie das denn rechtssicher und unter Einhaltung von Datenschutz gehen kann. Das ist ja eigentlich eine Debatte, die immer wieder mal geführt wird. In den 70er Jahren habe ich gehört, in den Bundestagsdebatten, die ich mir nochmal angehört habe, wurde das auch schon gefordert, und die SPD hat das damals immer abgelehnt, Melderegister für Menschen mit psychischen Erkrankungen einzuführen. Damals war das mit dem Hinweis, man wollte eine bessere Versorgungsplanung ermöglichen. Du hast ja schon mal in einem Taz-Interview vor kurzem gerade auch zu dieser ganzen aktuellen Problematik Stellung genommen. Würdest du den Hörerinnen und Hörern dieses Podcast auch noch mal deine Position da erläutern, bitte?
Bei dieser Tragödie am Hamburger Hauptbahnhof ist eine Frau zur Täterin geworden, die am Tag vorher im akut, mehr oder weniger akut psychotischen Zustand in die Obdachlosigkeit entlassen wurde. Und das war mein Anliegen in dem Taz-Interview, das zu unterstreichen, weil in der Debatte ging das unter. Es ging nur darum, Menschen mit Psychosen sind gefährlich und wie können wir uns schützen und so weiter. Mhm. Jemanden, der psychotisch wird, ist durchlässig, kann sich nicht abgrenzen. In dem Zustand, in die Obdachlosigkeit entlassen zu werden, heißt, der Wirklichkeit ausgesetzt zu sein, die Paranoia wird zur Realität, also überhaupt ungeschützt zu sein. Es ist natürlich eine Tragödie, dass eine Frau dann zur Täterin wird. Es ist auch die absolute Ausnahme, dass eine Frau ohne Drogeneinfluss, ohne Alkoholeinfluss, ohne politischen Hintergrund und so weiter zur Täterin wird. Also vorhersehbar ist das mit keinen Daten der Welt. Aber die Tatsache, dass wir verstärkt immer mehr Menschen in die Obdachlosigkeit entlassen, das hatte mich empört, und dass das in der Debatte unterging, fand ich irgendwie schrecklich, weil man kann schon sagen, wenn die anders begleitet worden wäre, wenn die nicht in die Obdachlosigkeit begleitet worden wäre, würde ich immer behaupten, wäre sie auch nicht zur Täterin geworden. Ja, ja. Insofern haben wir eine Verantwortung, ja, aber wir haben eine Verantwortung für eine andere Beziehungskultur, für eine andere Versorgung, für eine andere Kontinuität. Und das ist nicht der einzelnen Klinik anzulasten, sondern das ist ein systematisches Problem, wo die Kontinuität fehlt, die Verlässlichkeit fehlt, die Verbindlichkeit der Kooperation fehlt. Da muss sich auch die Sozialpsychiatrie auch ein Stück besinnen, wie beliebig sie geworden ist und wie wenig sie sich wirklich verantwortlich, jedenfalls an manchen Orten kommt es mir so vor, verantwortlich wirklich um die Schwerkranken kümmert. Und das ist ein großes Thema, wo viele Dinge mit zusammenhängen. Aber das ist eigentlich die Debatte, die zu führen wäre, Wie schaffen wir Systeme, die besser Halt geben, sodass Leute nicht zum Täter werden und vor allen Dingen auch nicht selber zum Opfer werden? So, und die Debatte jetzt um Daten ist eine Scheindebatte, die das eigentliche Problem zur Seite schiebt. Deswegen ist es so unnötig. Wenn wir ein verbindliches Hilfesystem hätten oder haben, dann muss das natürlich auch miteinander reden können. Und dann muss ich auch im Notfall die Sicherheitskräfte informieren können. Aber um jemanden zu halten und nicht um ihn auszugrenzen.
Ja,
so, und die Debatte, die jetzt geführt wird, wird sozusagen, da wird das Pferd von hinten aufgezäumt und die Gefahr ist groß, dass nur über Daten geredet wird und nicht über Haltestrukturen und Hilfestrukturen.
Interessant, weil wenige Stimmen haben dann genau auf diesen Aspekt hingewiesen, dass zumindest ist auch ein Problem der fehlenden Versorgung in bestimmten Bereichen ist. Aber das fällt ja alles in so eine Debatte, die ja auch, ich sag mal, aus meiner Sicht auch immer um so diesen rechten Tendenzen da auch irgendwie irgendwas anzubieten. Also ich finde die.
Das ist eine Anbiederung an rechts möglicherweise, aber es ist vor allen Dingen auch ein Verrat an denen, die wirklich Hilfe brauchen. Und ich fand schon bei Aschaffenburg ist einen ähnlichen Missbrauch. Ne? Da ist ein Migrant zum Täter geworden, der eigentlich ganz gut untergebracht, also jetzt jedenfalls einen Status hatte, aber auch mehrfach aus der Klinik wieder entlassen wurde oder irgendeine Hilfe. Und geführt wurde in der Debatte, wir müssen die Grenzen dicht machen, was den Fall überhaupt nicht verhindert hätte. Statt eine Debatte zu führen, wie bekommt jemand mit dem Hintergrund eine verlässliche Hilfe?
Ja.
So, Grenzen dicht machen und gleichzeitig die Hilfen für Migration mit Flüchtlinge kürzen, vergrößert das Problem, aber löst es nicht.
Also es ist schon erschreckend, wie einseitig dann so eine Debatte läuft. Aber man kann sich nur mit solchen Statements wie dein zum Beispiel, aber ja auch einigen anderen, wer ist auf dieser Tagung in Leipzig, über die ich in den letzten beiden Episoden berichtet habe, ja auch eine Resolution nochmal verabschiedet worden, die sich um dieses Thema dreht, ne?
Also ich möchte gern fairerweise sagen, dass im Hamburger Psychiatrieplan durchaus, also auch unter Beteiligung von Betroffenen und Angehörigen, da gab es eine trialogische Diskussion zu diesem Psychiatrieplan, da stehen gute Sachen drin, um Obdachlose, psychisch Kranke besser zu versorgen, um Menschen, die möglicherweise auch ein höheres Gefährdungspotenzial auch für sich selber haben, um die verbindlicher zu versorgen. Also es gibt schon Ansätze auch, in der Versorgungsdiskussion diesen Menschen mehr gerecht zu werden. Aber die Debatte ist dann eine sehr grundsätzliche, weil im Moment habe ich den Eindruck, dass unser Hilfesystem gleichzeitig zu hochschwellig und zu niedrigschwellig geworden ist. Zu hochschwellig für Menschen wie die Frau am Hamburger Hauptbahnhof, zu hochschwellig für den Menschen, der da in Aschaffenburg zum Täter wurde und gleichzeitig zu niedrigschwellig für unendlich viele Menschen, die auf TikTok sich eine Diagnose aneignen. In Viertelstunde kann man sich sozusagen eine ADHS attestieren oder noch kürzer. Und wo ich den Eindruck habe, die Psychiatrie wird zum Lückenbüßer für alles.
Es
gibt weniger familiäre Hilfen, es gibt weniger soziale Hilfen, es gibt weniger Hilfen im Sozialraum. Alles wird der Psychiatrie zugeordnet und das kann nicht gut gehen. Gerade unter begrenzten Ressourcen habe ich das Gefühl, wir nähern uns wieder einem Punkt, wo die Schwerkranken zu kurz kommen. Und die Debatte gilt es zu führen, anstatt zu sagen, die müssen wir jetzt alle in irgendwelchen Registern führen. Diese Register machen niemand sicherer, sondern wir haben eher das hohe Risiko, dass dann die Menschen, die Hilfe brauchen, noch weniger uns zutrauen und noch weniger sich trauen, sich an die Psychiatrie zu wenden. Also man vergrößert eher das Problem, als dass man es verringert. Aber wie gesagt, wenn ein Hilfesystem verbindlich da ist, muss es auch miteinander reden können. Dann muss es auch einen Datenaustausch geben. Und dann muss ich, wenn ich um jemanden Angst habe, auch die Polizei anrufen dürfen.
Ja.
So, ich habe gar nichts gegen einen intensiveren Austausch zwischen verschiedenen Versorgern. Da wird oft auch ein bisschen aus meiner Sicht auch falsch diskutiert, da wird sich auch versteckt unter dem Datenschutz. Wenn ich mir wirklich Sorgen um jemanden mache, dann will ich auch kooperieren, wirklich kooperieren können.
Ja.
So, aber nur dann,
wenn es wirklich darum geht, jemanden zu halten und nicht ihn auszusorten.
Ja. Also ich erinnere mich gerade daran, aus meiner Zeit im sozialpsychiatrischen Zentrum sind wir oft mit dem sozialpsychiatrischen Dienst und der Polizeiwache, die genau gegenüber war, genau, zu solchen Einsätzen gemeinsam gefahren.
Genau, die Überlegung gibt es auch in Berlin und an anderen Orten zu sagen, wir müssen an der Stelle tatsächlich auch, und das wäre auch ein Vorteil, gemeinsam hinzufahren, ja, würde auch die Polizei entlasten. Ja. Die Gefahr ist nämlich im Moment an anderen Orten, dass der psychiatrische Dienst so kaputt gespart ist, dass er sagt, ich fahre schon gar nicht mehr hin, ich schicke die Polizei hin und dann können die mich ja zur Wache holen. Oder dann kann ich halt zur Wache fahren. Und dann ist die Polizei allein gelassen mit einer Situation, für die sie nicht ausgebildet ist.
Ja,
so.
Ja, ja.
So an der Stelle braucht es die Kooperation und die Sicherheitskräfte können das nicht regeln.
Ja, und umgekehrt finde ich immer, dass man sich als jetzt mit dem therapeutischen Blick auch sicherer fühlte, weil man sich um diesen Aspekt etwas weniger Sorgen haben musste. Ne? Ich würde mal gerne einsteigen nochmal so in unser Thema, dein Blick, deine Gedanken, deine Erfahrungen vom Reformprozess der deutschen Psychiatrie in den letzten 50 Jahren. Wenn ich 50 Jahre sage, dann erschrecke ich mich immer selber, wie lange das schon hin ist. Und ich bin da an der Stelle immer auch sehr ungeduldig, dass ich denke, huch, wie viel haben wir denn eigentlich erreicht? Aber das sind so meine Fragen. Du hast ja lange besonders therapeutisch und wissenschaftlich mit Menschen mit Psychoseerfahrung gearbeitet. Auch habe ich eben überhaupt nicht erwähnt, auch als Leiter einer Ambulanz für Menschen mit Psychosen und auch, glaube ich, bipolaren Störungen, ja. Und hast da auch einige Projekte entwickelt. Wir haben sie in der Vorstellung mal ganz kurz angedeutet. Du hast da ja eben, hast es erzählt, ja auch so diesen besonderen Blick, diese besondere Sensibilität und daraus auch ein Konzept, wie ich finde, gestaltet, zu einem anderen Verständnis von Menschen in psychischen Ausnahmezuständen zu kommen. Aus meiner Wahrnehmung ist das auch so ein bisschen ein Gegenentwurf zur reinen schulmedizinischen psychiatrischen Sichtweise. Bin gespannt, was du dazu sagst. Wenn ich mir so vorstelle, dass das alles in so einem universitären Umfeld entwickelt wurde von dir, so diese andere Sichtweise, ist denn diese Sicht auf psychische Erkrankungen in diesem klinischen Setting, sage ich mal, nicht permanent auf Gegenrede gestoßen? Erst recht dann, als die Idee des Trialog geboren wurde, dessen Vater du ja zweifellos bist, gab es da Spannung? Das würde mich interessieren. Also das eine ist so die Entwicklung dieses Konzepts und das andere, aber ich habe immer böse gesagt, so in so einer Weißkittel-Medizin ist das möglich gewesen, trotzdem.
Also muss ich jetzt ein bisschen sortieren. Der Trialog ist nicht in erster Linie im UKE entstanden, sondern der ist in der Kooperation mit Dorothea Buck entstanden und ist im triologischen Raum entstanden. Also mit dem Psychoseseminar und der Trialogbewegung entstand der Bundesverband für Psychiatrieerfahrung nahezu zeitgleich. Und das hat sich gegenseitig befruchtet. Der Trialog hat die regionalen Gruppen der Psychiatrieerfahrung gestärkt, die regionalen Gruppen der Psychiatrieerfahrung hat den Trialog gestärkt, das hat sich gegenseitig wunderbar ergänzt und hatte mit dem universitären Raum gar nichts zu tun.
Okay.
Und den Angehörigenverband gab es vorher schon und das war, glaube ich, mein dringender Wunsch, der kam nicht unbedingt von Dorothea, dass wenn wir schon dialogisch arbeiten, dann müssen wir auch die Angehörigen dazu nehmen und da bin ich sehr von überzeugt, dass das auch den Dialog mit den Betroffenen geerdet hat, weil auch da gibt es ja wichtige Aspekte, die verloren gehen, wenn die Angehörigen mit ihrer Sichtweise nicht mit vertreten sind. Und dieser Trialog war damals absolut überfällig. Das war ja auch ganz schnell hat sich das ausgebreitet über die ganze Republik. Ganz schnell ist es auch dann beim Weltkongress für soziale Psychiatrie international geworden, hat auch wirklich große Resonanz gehabt. Also insofern hat das mit diesem vermeintlich universitären Raum, den haben wir ganz schnell überschritten.
Okay. Gab es den außerhalb in Europa oder innerhalb außerhalb von Deutschland nicht diese
Betroffenenbewegung gab es auch woanders, auch in England und auch in Amerika und so. Was es dort nicht gab, dass man gleichzeitig auch die Angehörigen mit dem Boot hatte, sondern da gab es dann auch Animositäten und Spannungen und die gibt es natürlich in Deutschland auch, aber der Trialog hatte den großen Vorteil, dass man auch Betroffene und Angehörige miteinander ins Gespräch gekommen sind von Anfang an. Und im Psychoseminar ist ja auch die große Chance, dass sich da fremde Betroffene und Angehörige begegnen und etwas voneinander lernen, was zu Hause vielleicht noch nicht
geht. Also das ist ja auch ein Stück paradoxe Wirkung des Psychose-Seminars, dass man auch gerade von denen etwas lernt, mit denen man nicht verwandt ist oder gerade die auch gelassener betrachten kann, für die man nicht alle Verantwortung trägt. Und das ist die große Chance nach wie vor. Wo du recht hast, die Ambulanz selber, die ich dann gegründet habe, die war im universitären Raum. Aber das geschah genau zu dem Zeitpunkt, wo die Uniklinik Hamburg als zweite nach Hannover einen regionalen Versorgungsauftrag übernommen hat. Also Unikliniken früher, vor Enquete, haben ja irgendwo im Elfenbeinturm gearbeitet und hatten mit der Wirklichkeit wenig zu tun. Und dann gab es aber politischen Druck, auch finanziellen Druck. Gelder für eine Institution kriegt man nur, wenn man einen regionalen Versorgungsauftrag hat. Und daraufhin habe ich eine Ambulanz gegründet, die bis dahin überhaupt nicht versorgt war, nämlich Menschen mit Psychosen und bipolaren Störungen. Also wir haben den Auftrag an Institutsambulanzen wirklich ernst genommen, weil im Gesetz steht, Institutsambulanzen sind für die zuständig, die im System der niedergelassenen Versorgung nicht ausreichend versorgt sind, aufgrund der Komplexität der Störung mehr brauchen und so weiter und so weiter. Im Moment habe ich auch da die Befürchtung, dass Institutsambulanzen so zugebrettert sind mit allem Möglichen, dass auch da wiederum die eigentlich da sind, wieder zu kurz kommen. Aber das war da konsequent unser Auftrag, Psychosen und bipolare Störungen. Darauf haben wir uns beschränkt und hatten ein multiprofessionelles Team mit vielen nichtärztlichen Angeboten, auch mit vielen nonverbalen Angeboten, mit vielen niedrigschwelligen Angeboten, einschließlich Essen und Trinken, und hatten dadurch einen Zugang zur Szene, auch zur Obdachlosen-Szene. Naja. Und diese Arbeit wurde durchaus geschätzt, auch in einer Uniklinik.
Ah, ja.
In dem Moment war das sozusagen für die Uniklinik wichtig.
Du, das bringt mich zu der Frage, ich weiß gar nicht, wie lange du jetzt da weg bist, 3 Jahre oder fünf. Wie wird denn diese Arbeit dort fortgesetzt? Ist das was dich beschäftigt hat? Wahrscheinlich, ne? Bevor du gingst.
Ja, das fiel dann auch zusammen mit der Corona-Zeit, und da ist natürlich erstmal eine Menge auch zu Bruch gegangen, das heißt, was jetzt wieder neu entwickelt wird, und manches ist gut fortgesetzt worden im Forschungsraum. Die Arbeitsgruppe für sozialpsychiatrische und partizipative Forschung hat eine Kollegin übernommen, und die das sehr erfolgreich macht, Frau Marke, und in anderen Bereichen läuft es sich jetzt auch irgendwie zurecht. Ich bin froh, dass ich da jetzt auch nicht mehr so genau hingucken muss und dass die Dinge sich weiterentwickeln.
Und das gelingt dir auch, so diese Distanz dazu haben. Okay.
Natürlich gibt es auch an der Uniklinik viele andere Reformkräfte. Es gab die Idee der integrierten Versorgung, jetzt nicht die TK-Modell, sondern das Klinikmodell, was viel auch positives Echo gewinnt, wo jetzt auch es ein Anschlussprojekt gibt für Menschen, die am Hauptbahnhof sind. Also es gibt schon ein paar gute Impulse aus dem Hamburger Psychiatriepolitik.
Ja, und diese stationsäquivalenten Behandlungs, weiß nicht, ob das da auch stattfindet oder stattfindet.
Genau, die ist natürlich für manche auch wiederum auch zu formalistisch oder zu bürokratisch. Also insofern glaube ich, dass es beides braucht, die Stäbmodelle und aber auch die anderen aufsuchenden Angebote. Das sind jetzt so Details, aber zum Beispiel auch über das regionale Budget würde man ja regeln können, dass eine Klinik sich nicht nur um Betten dreht, sondern nach draußen geht. Also es gibt schon verschiedene Modelle, nur es muss konsequenter auch gemacht werden als heute, und umgekehrt muss die Sozialpsychiatrie auch konsequenter kooperieren. Es nützt nichts, wenn die Klinik nach draußen geht, aber die Sozialpsychiatrie sich bedeckt hält und die schwierigen Leute einweist.
Ja, das ist in der Tat immer noch so eine Dynamik. Ne? Also ich habe immer meinen Blick, weil ich ja dann auch viele Jahrzehnte außerhalb der Klinik gearbeitet habe, immer so auf diese Schnittstellen gehabt zwischen diesem Eingliederungshilfensystem, sage ich mal so ein bisschen sperrig, und dem Kliniksystem. Und diese Institutsambulanz, die ja auch eigentlich den Auftrag hatte, auch rauszugehen, und da wären ideale Verknüpfungen möglich gewesen, meine ich, aber das war in der Praxis eben selten nie oder selten bis nie. Ne?
bei uns war das schon auch Praxis, aha, dass wir rausgegangen sind und auch da einkooperiert haben. Aber die Ressourcen einer Ambulanz sind natürlich im Vergleich dann immer begrenzt. Also insofern muss es noch mehr geben, auch an Akutbehandlung zu Hause und an, vor allen Dingen an Beziehungskontinuität. Bisher haben wir immer Brüche organisiert. Stationär, Teilschützen, mhm, ambulant, waren immer andere Leute zuständig. Ja. Und da gehen bestimmte Menschen, die es am meisten brauchen, gehen da verloren. Ja. Insofern würde es jetzt darauf ankommen, für bestimmte Patienten, gar nicht für alle, Teams zu haben, die durchgehend zuständig sind. Egal, ja, ob ambulant, teilstationär, ja, stationär. Und die Zahlen belegen, dass dann die Zwangsmaßnahmen auf 10%, also um 90% runtergehen und auch die sogenannten Gewaltrisiken dramatisch runtergehen. Ja. Also insofern, wir wissen ganz genau, was wie nötig ist, um Gewalt in beide Richtungen an Patienten und von Patienten zu vermeiden. Und das gilt es wieder in den Vordergrund zu schieben, ja, dass das passiert und nicht das Scheingefechte um, wer welche Daten sammeln darf.
Aber ich frage mich trotzdem an der Stelle immer wieder, dass das so schwer ist, diese Verbünde, sage ich mal, zu schließen. Ich kann ja nur für meine Kölner Erfahrungen sprechen, aber wir haben es nicht geschafft, auch im Zusammenhang mit dem STEP, also mit der stationsäquivalenten Behandlung, Daten gemeinsam, nicht nur ein gemeinsames Team, sondern gemeinsame Organisationsverantwortung hinzukriegen. Weil ein Eindruck war der, dass es von Seiten der Klinik da eben große Vorbehalte gab, mit solchen Trägern wie diesen gemeindepsychiatrischen Trägern zusammenzuarbeiten. Ich fand das falsch, weil wir haben die Erfahrung gemacht, wenn wir zusammenarbeiten, wie du beschrieben hast.
Aber ich glaube, die Zeit hat sich verändert. Im Moment ist sind die Vorbehalte andere. Die Vorbehalte von Kliniken gegenüber der Sozialpsychiatrie oder gegenüber der Eingliederungshilfe ist, die picken sich die Rosinen aus dem Kopf. Das sind die Vorbehalte. Und die Klinik hat eine regionale Versorgungsverpflichtung, die Sozialpsychiatrie hat sie nicht. Und das kann nicht gut gehen. Also es muss auch eine Versorgungsverpflichtung für die Eingliederungshilfe geben. Und es muss dann sozusagen sowas wie psychiatrische Verbünde geben, die miteinander kooperieren und gemeinsam für ein Netzwerk zuständig sind. Und gemeinsam heißt, Klinik geht raus, aber Eingliederungshilfe bleibt im Boot. Und beide zusammen versuchen, gerade die zu halten, wo der Einzelne vielleicht überfordert ist. Ja, ja. Und die Idee der regionalen Verbünde gibt es ja. Und da, wo es die auch erfolgreich gibt, gibt es diese Probleme auch nicht. Jedenfalls nicht in dem Maße.
Das war ja dann, mündet ja dann oft in so einem gegenseitigen Vorwurf, ne? Dass die einen sagen, du machst keine Pflichtversorgung, ja, und wir und ihr kümmert euch nicht darum, was es für Angebote draußen gibt und entlasst in die Wohnungslosigkeit oder in die Obdachlosigkeit, ne? Und so weiter.
Gut, aber das ist mit der Obdachlosigkeit ein Problem, wo deutlich wird, dass das Hilfesystem alleine es nicht regeln kann, sondern die Politik mit ins Boot muss, weil in Hamburg ist das Problem, Wohnungen zu beschaffen. In Berlin ist das Problem, so und so viele Leute werden in die Obdachlosigkeit erlassen, weil Wohnungen fehlen. Mhm. Also es muss dann auch Druck auf Politiker geben und zu sagen, Wohnraum zur Verfügung stellen.
Ja, das stimmt.
Und das ist natürlich, auch da fürchte ich, wir sammeln lieber Daten, anstatt dass wir Wohnraum bereitstellen. Und da müssen wir in die Offensive kommen, zu sagen, das sind Scheindebatten. Das macht niemand sicherer, wenn Daten gesammelt werden. Wir brauchen Leute, geschützte Wohnräume, wir brauchen verbindliche Kooperation. Und dann ist auch die Bevölkerung geschützter, aber eben die Menschen, die es betrifft, auch.
Gibt es aus deiner Sicht noch im Moment so eine Speerspitze, die diese Debatte eben genau in diese Richtung führt?
Also ja, an vielen Stellen. Ja. Also ich bin da jetzt gar nicht so resigniert. Okay. Es geht mehr darum, wie wir die Medienlandschaft da auch wieder unter Druck setzen. Insofern bin ich auch dankbar für dein Angebot, jetzt so zu quatschen. Die Mediendebatte, die muss erreicht werden, da muss deutlich werden, worum es eigentlich geht. Also die Psychiatriepläne sind an vielen Stellen gar nicht so schlecht. Die Idee des Gemeindepsychiatrischen Verbundes ist nicht neu, die ist bekannt. Und wir wissen wirklich, was nötig ist. Es muss nur politisch auch wieder in den Vordergrund. Und wenn der Programm der Bundesregierung mehr Psychotherapeuten fordert und mehr psychosomatische Kliniken, dann sagt man, sind die eigentlich, auf welchem Stern leben die? Also was brauchen wir denn viel mehr, um die Leute zu erreichen, als jetzt, als das?
Ja, ja.
Klar geht es auch um psychotherapeutische Kultur, aber zu glauben, dass die ein Mehr an Praxen
dieses Problem löst, worüber wir jetzt reden, also fragt man sich, auf welchem Stern leben
wir. Ja, ist ja schon schwierig, mit den niedergelassenen Psychiatern da in so einem guten Austausch zu kommen. Also das war immer schon eine Schwierigkeit. Wenn du jetzt so zurückguckst über diese Jahrzehnte, auch aus deiner praktischen Arbeit, wie denkst du über die erreichten Verbesserungen seit dem Beginn der Reformbewegung? Denn gibt es da für dich so ein Ranking, wo du sagst, das war wirklich ein Quantensprung? Oder das, fehlt eigentlich auch noch ein bisschen?
Also ich würde bei der Psychiatriereform nach der Enquete drei Phasen oder drei Aspekte unterscheiden wollen. Die eine ist die Beseitigung von menschenunwürdigen Zuständen, die es damals ja in großem Umfang gab, mit riesigen Stationen, mit wenig privatem Raum oder gar keinem privaten Raum und so weiter. Der zweite Aspekt war das Schaffen von sozialpsychiatrischen Einrichtungen und der dritte Aspekt war, die wiederum zu hinterfragen, ob sie auch personenzentriert arbeiten und nicht nur institutionszentriert. So, und wenn man die drei Aspekte jetzt überprüft, heute würde ich sagen, ja, wir haben eine Menge menschenunwürdiger Zustände beseitigt, aber wenn man eine Akutstation mit 30 Plätzen hat, ist das auch nicht menschenwürdig. Und wenn man einen Akutpatienten in die Obdachlosigkeit entlässt, ist das auch nicht menschenwürdig. Also es bleibt da immer noch was zu tun.
Ja.
Und bei der Sozialpsychiatrie, wir haben sozialpsychiatrische Einrichtungen geschaffen, aber regional sehr unterschiedlich und sehr wenig verbindlich. Also auch da gilt es nochmal genau hinzugucken und mehr Struktur reinzubringen. Und wenn man beim dritten Aspekt guckt, ist das Ganze eigentlich institutions- oder personenzentriert, würde ich sagen, das ist immer noch viel zu institutionszentriert. Wir haben immer noch Finanzierungssysteme, die eigentlich Bettenbelegungen fördern, aber nicht die Begleitung von Menschen. Wir müssen eigentlich Budgets schaffen, die regional nach Bedarf nötig sind und wo man auch sagt, die Schwerkranken kommen zuerst und nicht umgekehrt. Also da an der Stelle, was die Personenzentrierung angeht, ist auch noch viel Luft nach oben, das strukturierter und systematischer und besser zu machen.
Für mich nochmal so ein ganz neuer, in Anführungszeichen neuer, aber doch relativ junger Schritt, nämlich so die Integration von Peers in die Psychiatrie überhaupt, in die reguläre Versorgungspsychiatrie. Siehst du das auch so? Oder?
Unbedingt. Das ist ja auch mit einer Nebenwirkung oder Mitwirkung des Trialogs gewesen. Im Psychoseminar haben wir uns angefangen, uns als Experten zu begegnen, durch eigene Erfahrungen und durch berufliche Erfahrung und dann irgendwann auch zu sagen, jetzt müssen wir die qualifizieren, dass sie auch mit ihrer Erfahrung in der Psychiatrie tätig werden. Das war ja der Beginn des Ex-In-Projektes, wo auch Hamburg und Bremen ganz eng zusammengearbeitet haben. Und jetzt habe ich viel Hoffnung, dass auch damit auch ein Stück andere Beziehungskultur mit in die Psychiatrie kommen könnte. Und zwar vor allen Dingen auch unter dem Aspekt der Selbstwirksamkeit. Also wir haben die Peerarbeit in Hamburg sehr systematisch untersucht, in der Schnittstelle am Land stationär. Und der Hauptunterschied war, die Wirkung des Genesungsbegleiters ist mindestens genauso gut wie die eines Profis. Aber wenn ein Betroffener zu mir geht und es geht ihm besser, schreibt er mir den Erfolg zu. Wenn er zum Genesungsbegleiter geht und es geht ihm besser, schreibt er sich den Erfolg zu. Das ist der Hauptunterschied und das ist für Psychiatrie ein wichtiger Aspekt. Also sich den Erfolg zuzuschreiben, heißt auch, ich habe eine Eigenverantwortung, ich traue mir was zu. Und das zu fördern, ist dringend nötig, auch um sich auch von Hilfesystemen auch wieder unabhängig zu machen. Also Genesungsbegleiter sind an der Schnittstelle von Fremd- und Selbsthilfe und könnten eigentlich auch das Hilfesystem ein ganzes Stück entlasten durch ihre Art der Tätigkeit. Insofern muss man dringend sagen, gerade jetzt mit der Problem der Fachkräftemangels, Genesungsbegleiter in jeder Eingliederungshilfe, auf jede Station, in jede Ambulanz, um diese andere Kultur und diese Mitverantwortung. Ich gebe nicht die Löffel ab, sondern ich bemühe mich auch so zu leben, dass ich wieder alles möglichst lange stabil bleiben kann.
Ja. So ein kleiner Aspekt ist immer noch, dass es ja da auch so eine Rivalität gibt wenn die Peers dann vermehrt kommen oder in die Institutionen kommen, dass die Profis sich da verdrängt fühlen im Sinne von Stellen und so.
Ja, das kann ich nicht mehr hören.
Mhm, okay.
Das kann ich wirklich nicht mehr hören. Das ist so vorgeschoben, ja. Weil allein vom zahlenmäßigen Verhältnis ist das so ein Quatsch. Und vor allen Dingen, gleichzeitig reden wir vom Fachkräftemangel.
Mhm.
Uns fehlen die Profis, uns fehlen die Pflegekräfte, uns fehlen alle möglichen Berufe. Da drohen die Genesungsleiter niemanden, wirklich niemanden.
Mhm.
Sondern sie sind eine wichtige und wesentliche Entlastung.
Und Bezahlung der Peers?
Ist schlecht und noch verbesserungsbedürftig. Das liegt an dem deutschen System, Tarifsystem, dass immer die Länge der Ausbildung bestimmt, wie viel Geld man verdient. Und da die Ex-In-Ausbildung nur ein Jahr dauert, ist man dann bei dem Niveau eines Hilfspflegers.
Mhm.
Und da gibt es aber verschiedene Überlegungen, wie man das verändern oder verbessern kann und wie man zumindest berücksichtigt, dass da ja auch ein ganz Stück Lebenserfahrung und Heilungsprozess mit eingeht in die Qualifikation. Also da habe ich die Hoffnung, dass wir das noch besser hinkriegen.
Mhm. Naja, überall da, wo dann die Peers in Teams Einzug hielten, war das eine unglaubliche Bereicherung. Ne?
Ja.
Manchmal immer noch so einem kleinen Sprung, dass sich die Kollegen da erstmal drauf einlassen mussten, sollten. Aber dann hat das irgendwie wirklich so eine Qualitätsbereicherung. Das finde ich schon immer gut, wenn man dann überhaupt in Kontakt kommt, dass das dann auch spürbar wird und machbar wird. Ne?
Inzwischen hat die Peer-Debatte sogar die Forensik erreicht.
Ja,
und auch da gibt es Genesungsbegleiter. Und auch da höre ich von allen, auch von den Profis, auch von den Chefs, dass das ein wichtiger Aspekt ist.
Ja.
Auch unter ähnlichen Gesichtspunkten, was ich eben gesagt habe.
Ja, ich habe in einem Podcast auch schon mal mit dem Stefan Selzer, glaube ich, gesprochen. Der ist Genesungsbegleiter in der Forensik in Paderborn. Mhm. Und das fand ich auch total spannend. Mir war das bis dahin gar nicht so klar, dass da auch eben die Peers vorgedrungen sind.
Gleichzeitig muss man fairerweise auch oder ehrlicherweise auch sagen, dass es immer auch ein Stück personenabhängig ist und dass es immer natürlich auch mal Situationen geben kann, wo es Krisen gibt. Das gilt aber für jede andere Berufsgruppe auch und das gilt auch für jeden Chefwechsel. Dann kriegt man plötzlich irgendeinen Dösbattel, der da alles wieder in den Dutt haut. Natürlich ist es immer auch ein Stück von personenabhängig, aber es ist auch abhängig davon, wie sind die Strukturen auch der Integration von Genesungsbegleitung. Wie bereiten wir ein Team vor? Wie unterstützen wir die Genesungsbegleiter auch in ihrer Haltung?
Mhm.
Wie haben wir da nicht einen Einzelkämpfer, sondern mindestens 2-3 Leute, die sich auch gegenseitig attestieren?
Ich würde gerne nochmal bei den Psychiatrie-Erfahrenen so als Verband, als Gruppe bleiben. Wie empfindest du denn heute, ich nenne das mal so frontal, Kritik an der bestehenden Psychiatrie, wie sie ja von Teilen des Psychiatrie-erfahrenen Verbandes, das ist ja auch ein bisschen unterschiedlich, heftig von Teilen eben jedenfalls geäußert wird. Zuletzt hat es dich ja mit dieser Art Kritik auf der Tagung da in Leipzig, ich nenne das mal, erwischt, dass eben so ein Einwand kam an einer ganz unglücklichen Stelle. Du wolltest was erklären, was gar nichts mit dem Umstand zu tun hat, aber da war ja der Vorwurf, es sterben, weiß ich nicht, 3000 Menschen in der Psychiatrie. Ich weiß nicht, in welchem Zeitraum der Kollege das meinte. Wie empfindest du diese Art von Frontalkritik? Ich meine, in den Tagungen 70er, 80er Jahren war das ja noch viel präsenter. Heute wirkt das ja fast exotisch auf solchen Tagungen. Ne?
Also ich finde die Fundamentalkritik an der Psychiatrie nötig und hilfreich und gut, dass das auch passiert. In dem Moment war es tatsächlich unglücklich, weil ich darauf hinweisen wollte, dass auch Menschen durch die äußere Bedrohung und durch die politische Entwicklung und dass das auch eben auch Folgen hat und dass wir die Politik stärker in die Verantwortung nehmen müssen, auch über die Psychiatrie hinaus. Da ging es um die COPSI-Studie und darum, dass gerade junge Menschen ihre psychische Befindlichkeit mit dem Zustand der Welt, mit der Umweltzerstörung, mit der Kriegsgefahr, mit dem Leben auf diesem Planeten in Verbindung bringen. Und da war mir dran gelegen zu sagen, das ist eine Debatte, die wir in den politischen Raum reintragen müssen, die wir nicht in der Psychiatrie regeln können. So. Und da war das jetzt ein bisschen unglücklich. Aber eigentlich, glaube ich, kann sich das gut ergänzen. Es geht um mehr politische Diskussion über seelische Gesundheit. wie stark eine Gesellschaft zwischen Arm und Reich immer weiter auseinanderdriftet. Das macht uns psychisch krank, das macht psychischen Stress. Dass einige Menschen krank werden, weil sie zu viel arbeiten, die anderen krank werden, weil sie zu wenig arbeiten, zeigt, dass wir die Arbeit und die Bedeutung nicht gut verteilen. Mhm. Und alles mögliche andere, ob ich prekär lebe oder ob ich Zugang zu Grünanlagen und zur Sonne und zu sauberer Luft habe, entscheidet über psychische Gesundheit. Also die Debatte würde ich gerne wieder führen und nicht nur die reine Psychiatrie-Debatte, die stimmt. Psychiatrie nur als Kliniken zu denken, ist absurd. Von einem anderen Stern betrachtet ist es absurd, Menschen mit Psychosen auf 30 Personen zu verdichten und die Tür zuzumachen. Mhm. Absurder kann man mit Psychosen nicht umgehen. Also insofern braucht es Fundamentalkritik, aber die muss in einem größeren Raum passieren, ja, und nicht nur unter uns, dass wir uns die Köpfe einhauen.
Ja, weil dahinter steht ja auch, dass man die Veränderungen in der Psychiatrie auch gleichzeitig gesellschaftliche Veränderungen mit sich bringt, was ja einerseits stimmt, aber sicherlich nicht in dem Ausmaße, wie man sich das erhofft. In dem Zusammenhang wird ja, ich glaube, da ist jetzt auch gerade hier im Psychiatrieverlag noch ein Buch erschienen, über Franco Basaglia, ne, wo nochmal so auf dessen Werk geguckt wird. Und
der war ein großer Künstler darin, politische Debatten zu führen. Ja. Der hat genau das geschafft, gesellschaftlich zu diskutieren. Auch wenn man nicht jede einzelne Maßnahme der italienischen Psychiatriereform teilen muss oder kann, die Debatte, die er geführt hat, die war großartig.
Ne? Ja, ja.
Und da kann man an der aktuellen Politik schon ein bisschen verzweifeln, weil alles, was wir im Moment passiert, auch an Verdrängung von Bedrohungen von außen und Verdrängung von Umweltzerstörung, und gleichzeitig nimmt die Spanne von Arm und Reich immer noch weiter zu.
Ja.
Und da wünsche ich mir, dass wir aus der Defensive da wieder rauskommen.
Ja, es wirkt ja, ich will da auch nicht allzu viel Pessimismus verbreiten, aber es wirkt ja im Moment wirklich so Rollback-mäßig auf vielen, in vielen Ebenen, ne? Also, und also in der Politik und auch in der Gesellschaft. Ich bin immer noch, ich hoffe, dass wir irgendwie da den Schritt wieder nach vorne kriegen mit der
rechten Partei. Ja, aber es gibt da die Hoffnung nicht auf, dass diese Debatte im Moment, die sich sehr um Daten dreht und wo ja auch man sagen muss, da sind die Politiker auch ein Stück Opfer von Medienkampagne. Es gibt nicht mehr Straftaten von psychisch Kranken, es gibt nur eine andere Berichterstattung darüber. Ja. Und dass wir irgendwann, würden wir das auch wieder ein bisschen auf die Füße stellen können, hoffe ich. Und dann wird es auch wieder eine Debatte geben von CDUlern, die sagen, psychische Krisen kenne ich, meine Tochter, meine Oma, meine Frau, meine so, und die brauchen was anderes als nur die Weitergabe von Daten. Das wird dann auch dem hessischen CDU-Menschen irgendwann dämmern, dass das er auch vielleicht von Familienangehörigen potenziell redet und nicht nur von fremden anderen. Und damit sind wir an einem Punkt, der jetzt ein bisschen untergegangen ist in unserer Debatte. Bei manchen psychischen Krankheiten ist uns das näher gerückt. Aha, das könnte auch ich sein. Burnout könnte auch ich sein. Bei Depressionen dämmert uns auch, könnte mir auch mal passieren, dass ich nicht mehr fühlen kann und dass das vielleicht sogar ein Schutzmechanismus ist, weil mir was Schreckliches passiert oder weil ich völlig überlastet bin. Bei Psychosen sind wir leider noch nicht an dem Punkt. Mhm. Jedenfalls die Studien sagen, bei bestimmten Störungen nimmt das Stigma ab, bei Psychosen nimmt es zu.
Ja.
Und ich fürchte, es hat was damit zu tun, dass psychische Krankheit immer weiter ausgeweitet wird. Alles Mögliche ist jetzt Burnout, ist eine Krankheit, irgendwann erfinden wir vielleicht auch noch die Umweltangst als Krankheit und so weiter und so weiter. Und bei Psychosen, die fallen aus dem Rahmen. Und umso wichtiger ist deutlich zu machen, auch Menschen, die psychotisch werden, sind Menschen. Auch Menschen, die die Realität nicht mehr im Moment, nicht mehr verändert wahrnehmen, tun etwas, was Menschen möglich ist.
Mhm.
Auch da gilt es, nicht nur pathologisch zu gucken, sondern auch zu sagen, wir Menschen sind nun mal keine Instinktwesen, die sicher durch das Leben gehen, sondern wir sind irritierbar. Wir können an uns zweifeln und verzweifeln. Wir können über uns hinausdenken und uns dabei auch verlieren. Dadurch sind wir religionsfähig, aber auch psychosefähig. Also deutlich zu machen, psychotisch zu werden, ist nicht passiert, nicht nur anderen, sondern seine Grenzen zu verlieren, kann jedem passieren. Die Frage ist nur, ab wann.
Ja.
Wenn etwas, eine Katastrophe neben dir oder mir passiert, dann kann es sein, dass wir uns wegbeamen, dass wir uns die Realität verlassen, um uns zu schützen. Bei uns muss es eine Katastrophe sein, bei meinen Patienten reicht es schon, der kranke Hamster oder die welke Blume, um irgendwie irritiert zu sein. Bei extremer Isolation, wenn man dich oder mich in eine Kamerasiedlung sperrt oder wir 2 Wochen Einhand segeln, fangen wir an zu halluzinieren. Bei uns muss es massiv sein, bei meinen Klienten reicht ein langweiliges Wochenende, um die Stimmen zu triggern. Ja. Das heißt, in beiden Richtungen, zu viel Reize, zu wenig Reize, sind wir psychosefähig. So, und das zu vermitteln, ist Idee des Trialogs oder der Anti-Stigma-Projekte wie ihrer menschlich. Auch Menschen mit diesen Diagnosen reagieren erstmal zutiefst menschlich. Auf einem anderen Niveau vielleicht oder existenzieller in ihrer Bedrohung. Aber man kann sich da auch hineinfühlen.
Und es ist in jedem Fall ja, sind das zwei Teile des Daseins.
Und an der Stelle gibt es auch einen Berührungspunkt zu diesem anderen Thema, dass die Bedrohung von außen zunimmt, weil wenn ich keine eigenen Grenzen mehr habe, wenn ich Mühe habe, innen und außen voneinander zu trennen, dann bin ich auch der Wirklichkeit anders ausgesetzt. Also nicht nur dem Wahn, sondern der Wirklichkeit bin ich ausgeliefert. Das heißt, Menschen in Psychosen fühlen sich noch ganz anders bedroht durch die Umweltzerstörung, noch ganz anders bedroht durch die Kriegsgefahr, noch ganz anders bedroht durch den Rechtsruck, durch die Entsolidarisierung. Das ist eine reale Bedrohung und auch da müssen wir einen Zusammenhang sehen. Also das Ringen um Demokratie, das Ringen um ein friedvolles Miteinander ist Psychohygiene für alle, aber erst recht für die mit Psychose.
Wie, nur noch mal so für die, die vielleicht nicht so aus dem Fach sind, bei den Hörerinnen und Hörern, wie ist denn mit ganz einfach gesagt, es zu erklären, dass es diese Unterschiede gibt? Also bei den Menschen, die einen dann in der Höchstmaße sensibler sind und andere weniger?
Ja, ich habe ja jetzt erstmal darauf hinweisen wollen, dass es zwar einen Unterschied gibt, ab wann, aber dass es eine gemeinsame Fähigkeit des Menschen gibt, Realität verlassen zu können oder zu müssen. Das ist eigentlich die viel wichtigere Botschaft. Und der Unterschied ist dann ein gradueller. Ab wann bin ich gezwungen, aus der Realität auszustehen? Ab wann bedroht mich die Isolation? Ab wann habe ich Halluzinationen, um die Einsamkeit zu relativieren, um mich wenigstens wieder irgendeine Form von Resonanz herzustellen, die ich woanders nicht habe. Und warum es diese Unterschiedlichkeit gibt, ja, weil Menschen nun mal unterschiedlich sind.
Stimmt.
Und die Unterschiedlichkeit mag ein bisschen typmäßig sein, genetisch sein, aber ganz sicher hat es auch was mit dem Start ins Leben zu tun, unter den Bedingungen, unter denen ich lebe und den Erfolgserlebnissen, die ich habe oder nicht habe oder den prekären Verhältnissen, denen ich habe. Und habe ich einen Raum, der mir Resonanz gibt, wo auch und wie auch immer, oder habe ich den nicht? Da gibt es unendlich viele Unterschiede, aber ganz sicher gibt es keine monokausale Erklärung für Psychosen. Auf gar keiner Ebene, nicht durch Stoffwechsel, nicht durch Genetik, nicht durch Soziales, sondern ein Komplexität von verschiedenen Aspekten.
Das ist nochmal wichtig zu sagen. Wenn die Corona-Pandemie einen wichtigen Begriff geprägt hat, war es für mich also diese Vulnerabilität, auf Vulnerabilität zu gucken.
Ja.
In dem Zusammenhang waren es oft Kinder oder alte Menschen. Aber dieser Begriff, ich fand es gut, dass man sprach sogar von vulnerabler Gesellschaft teilweise. Das war für mich so mal so ein kleiner Lichtblick, wo ich dachte, ja, man kann schon darüber reden, dass es eben Menschen, warum auch immer, eine besondere Unterstützung brauchen. Ne? Also das oder mehr Unterstützung brauchen.
Ja, so wie du das jetzt formulierst, stimme ich dir zu. Man zeitlang wurde ja gesagt, oh, Corona bedroht vor allem die psychisch Kranken. Das ist Quatsch. Also Menschen mit Psychosen waren zum Teil dankbar, dass ihnen die Menschen nicht so auf die Pelle gerückt haben, sondern etwas mehr Abstand gehalten haben. Und die Menschen mit Zwangsstörung waren dankbar, dass jetzt endlich alle die Hände waschen und nicht nur sie. So, also auch da gab es erhebliche Unterschiede, was die Belastung durch Corona angeht.
Ja, gibt es aus deiner Sicht Themen, die du hier nochmal oder Thema, was du hier nochmal unterstreichen möchtest oder dir noch ergänzungswürdig hier scheint? Gibt es Themen oder Dinge?
Also wichtig ist mir, dass diese strukturelle Debatte, die wir ja angerissen haben, und die Verstehensdebatte, was ist daran auch zutiefst menschlich, psychotisch zu sein, dass wir die zusammenführen und nicht trennen, dass wir beides im Blick haben, das ist mir wichtig. Und Und im Moment beschäftigt mich sehr, das Stichwort diese COPSI-Studie, regelmäßige Studien über den seelischen Zustand von psychisch erkrankten jungen Menschen, und dass die sagen, es geht uns mir zwar besser als, oder uns als Gruppe geht es besser als nach Corona, aber noch nicht so gut wie vorher. Und die Belastung, mit denen wir zu tun haben, hat mit der Umwelt zu tun. Also dass junge Menschen klar benennen, das ist nicht meine Schuld, das ist nicht mein Versagen, sondern die Belastung, denen ich ausgesetzt bin, die hinterlassen bei mir Spuren. Das, denke ich, ist eine Botschaft, die jeder Politiker eigentlich hören müsste. So. Mhm. Und was mich auch sehr beschäftigt, aber das haben wir jetzt schon ein bisschen behandelt, dass wir auf dem Weg sind, die Psychiatrie gleichzeitig zu hoch und zu niedrigschwellig zu organisieren.
Ja,
dass wir das im Blick haben. Auch nicht die Tür für alles Elend aufzumachen. Wir sind nicht für jede psychische Krise und Belastung zuständig, aber es gibt für bestimmte Menschen, für die sind wir viel mehr und als Erstes zuständig.
Ja, am Ende unseres Gespräches würde ich gerne noch zwei persönliche Sachen oder Fragen haben. Du hast ja auch jetzt roundabout 50 Jahre mit Menschen in seelischen Krisen und Ausnahmezuständen zusammengearbeitet. Was sagst du jungen Leuten, was dich besonders bei dieser Arbeit beeindruckt hat? Und könntest du rückblickend dir auch vorstellen, etwas ganz anderes gemacht zu haben als Psychiatrie?
Also früher war meine Alternative, Clown zu werden. Also wenn das mit der Psychologie nicht geklappt hätte, wäre ich Clown geworden. Ich glaube, es ist gut, dass ich Psychologe geworden bin, weil Clown ist, glaube ich, noch anstrengender. Und mit jungen Menschen habe ich immer noch zu tun, über den Verein Irre Menschlich Hamburg, wo wir ja Begegnungsprojekte machen und sogenannte Zu-sich-stehen-Projekte machen. Also junge Menschen, die Psychiatrie-Erfahrung haben, versuchen darin zu unterstützen, eine eigene Sprache zu finden, klar zu entscheiden, mit wem will ich reden, mit wem nicht, mit den sozialen Medien vorsichtiger umzugehen. Und das Spannende ist, beides, die Begegnungsprojekte und auch die intensiveren Projekte funktionieren nur dadurch, dass ein Betroffener mit dabei ist und die Schüler, Schülerinnen sich daran ganz anders Angst verlieren oder dadurch ganz anders entlastet werden, auch auf ihre Weise.
Ja, und der andere persönliche Teil ist, es gibt in diesem Podcast und jeder Episode so einen Musikanteil gibt, den kreiert ja seit langem mein Freund, Kollege, Schwager Bernd Nickbohr. Deshalb auch an dich die Frage, welche Rolle spielt für dich Musik in deinem Leben? Auch was hörst du für Musik oder hast du so in deinem Leben gehört? Bist du eigentlich aus Hamburg? Bist du Hamburger?
Ich bin Rheinländer.
Ach, du bist Rheinländer?
Ich bin in Bonn geboren, in Köln aufgewachsen.
Ach nein.
Und dann musste ich mit 14 nach Düsseldorf ziehen, was damals die Höchststrafe war. Also von Herzen her bin ich Kölner und fieber immer noch mit dem ersten FC Köln mit. Dann bin ich zum Studium nach Hamburg gegangen.
Ach
mit
so.
Musik. Jetzt höre ich gerne Jazz, ich höre gerne Fabrizio André, ich höre gerne Anne-Marie Kantereit, also ganz bunte Mischung.
Mit einer unglaublichen Stimme. Ja, ja. Ach, ich wusste gar nicht, dass du sozusagen Rheinländer bist. Jetzt verstehe ich einiges besser. Nein, aber das ist ja interessant. Du hast mal sowas erwähnt, aber da konnte ich es nicht zuordnen. Da ging es um rheinischen Glauben oder Katholizismus. Und da
genau, katholisch bin ich auch immer noch.
Ja, ja, da ging es so, da habe ich das schon mal gedacht.
Und Karneval habe ich auch mitgenommen und den Hamburgern beigebracht.
Ja, schön.
Du hast erzählt, dass du auch mal Musik dazu schneidest und da fiel mir spontan ein, dass ich gerade jetzt auf der Reise Fahrradtour durch in die Normandie wieder auf die Spuren von Jeanne d'Arc gekommen bin, Johanna von Orléans, die ja auch Stimmen gehört hat im 15. Jahrhundert und deren Leidens- und Lebensgeschichte auf geniale Weise vertont wurde. Voices of Light heißt das Stück, so eine Art Oper. Und das hat schon sehr magische Momente. Und die Jeanne d'Arc ist schon auch eine hochspannende Person, Stimmenhörerin. Heute würde man sie vermutlich schizophren nennen. Die Stimme Gottes hat ihr befohlen, das Heer der Franzosen zu einigen und gegen die Briten zu führen, was sie erfolgreich gemacht hat. Mhm. In einer sehr besonderen Situation, wo das Königshaus Frankreich sehr zerstritten war. Aber dass dann eine 17-jährige Bauerntochter so eine Kraft entwickelt und so erfolgreich, auch militärisch erfolgreich ist, ist ja schon Wahnsinn. Ist eigentlich kaum erklärlich. Und dazu hat die Stimme beigetragen.
Ja.
Die Kraft war die Stimme. Und das machen wir uns oft nicht klar mit unserer pathologischen Sicht, dass das, was in Psychosen passiert, auch Kräfte sind, auch Energien sind. Oder das, was jemand in einer Manie erlebt, auch ein Antrieb ist, sich von Überanpassung zu befreien, und nicht allen das Recht zu machen. Dass da auch Impulse drinstecken, die durchaus eine konstruktive Bedeutung haben. Nur das braucht eine andere therapeutische Begleitung, um das nutzen zu können. Und Jeanne d'Arc ist da schon auch eine, auch bei Schulklassen, wenn man über Psychiatrie redet, auch eine spannende Person. Wieso konnte die das? So eine 17-jährige Bauernstochter. Mhm. Verändert den Blick auf Psychiatrie. Und natürlich gibt es auch noch andere berühmte Menschen, die anerkannt depressiv, manisch, psychotisch waren und wo Schüler auch verblüfft sind.
Ja, also das wäre unser Ende für heute im Gespräch. Ich danke dir sehr, dass das geklappt hat hier, und ich bin sicher, dass viele Hörerinnen und Hörer da mit großen Ohren zuhören werden. Vielen Dank dir, Thomas. Gut, dann mache ich mal aus.
Und weißt du schon, welche Musik du dazu...
Hi Klaus und alle, die uns zuhören. Rentner reden miteinander und wir hören Musik. Nicht von Rentnern, nicht mal unbedingt von Menschen im Rentenalter. Ich stelle heute das zweite Album von ausgesprochen jungen Menschen vor, das mir diesen Sommer besonders gut gefallen hat. Das erste Album wurde vor 3 Jahren unter dem Bandnamen veröffentlicht und landete gleich auf Platz 1 der UK-Charts, gefolgt von Grammy- und Brit Award-Nominierungen und Gewinnen. Ebenso die Single Chase Long bzw. Chase Long, wie wir in Köln sagen. Zwei hibbelige junge Frauen von der Isle of Wight, die sich Wet Lake nennen. Das zweite Album erschien im August diesen Jahres und heißt Moisturizer, mein Album des Sommers 2025. Nach einer Zeit ausgiebigen Tourens sind Wet Lake mittlerweile eine 5-köpfige Band, denn zu den beiden jungen Frauen Rian Teasdale und Hester Chambers haben sich für die Aufnahmen des zweiten Albums die Herren Alice Durant, Henry Holmes und Josh Mubaraki gesellt. Die Musik ist wilder und gitarrenlastiger geworden, die Texte schildern Alltagserlebnisse, Selbsterfahrungen und Erkenntnisse, was einem eben so begegnet, wenn man mit offenen Augen durchs Leben geht. Für Rian Teasdale war es eine ganz natürliche Entwicklung, mit der Tourband zusammenzubleiben, um das Album aufzunehmen. Das ist jetzt unser Job, sagte sie in einem Interview. Kein Bandmitglied hat noch einen anderen als den in der Band. But the story continues, endet sie. Genau wie ich jetzt. Zum Abschluss gibt's doch was mit der Faust. Boy.
Übrigens, das Cover ähnelt sehr dem des zweiten Albums von Grinder Man. Müsste man auch mal wieder hören. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Peace. Wir lieben euch.
In den nächsten Episoden werdet ihr mein Gespräch mit Norbert Rüther, Psychiater, Politiker und beinahe Priester, und mein Gespräch mit Lothar Gothe und Rainer Kukler über deren späte Annäherung ehemals großer Widersacher im Kampf um die Reform der Psychiatrie. Macht's gut. Bis in 14 Tagen. Adios.